Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, ich lese den Predigttext, der heute für den vierten Sonntag nach Ostern für Kantate singe, die Aufforderung vorgeschlagen ist. Das sind Worte aus der Apostelgeschichte im 16. Kapitel. Und da überliefert uns Lukas Folgendes. Nachdem man Saulus und Silas hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Er aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herrn, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Soweit die Worte des Predigttextes. Heilige uns, Herr, in der Wahrheit. Dein Wort, das ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die meinen Text vorliegen haben, weil ich schicke den immer vorher schon für die Übersetzung her, die wissen, dass hier drin steht: Erinnert ihr euch an Samuel Koch? Und eben, als ich reingekommen bin, sagte Schwester Adora: Ja, der war die Woche hier gewesen. Also ich bin ganz sicher, dass ihr euch an ihn erinnert. Für die sich vielleicht so ein bisschen dunkler erinnern, im Jahr 2010, da hat Samuel Koch an der Sendung Wetten, das teilgenommen bei einer Wette. Und bei der hatte er einen schweren Unfall. Und seit diesem Unfall kann er Arme und Beine nicht mehr bewegen. Während eines Interviews mit ihm einige Jahre später, da ist er gefragt worden: Der Unfall hat Sie im Glauben erschüttert? Fragezeichen. Und Samuel Koch, gläubiger und bekennender Christ, der hat mit fester Stimme geantwortet: Erschüttert, aber nicht gestürzt. Ich glaube, um ein ganz ähnliches Thema Da geht's auch im Predigttext zum vierten Sonntag nach Ostern, den ich euch eben vorgelesen habe. Auch da wird berichtet, wie Menschen Erfahrungen mit Gott machen. Erfahrungen, die sie vielleicht nicht gleich verstehen, die sie im Gegenteil auch ganz schön mitnehmen, ja vielleicht sogar erstmal umhauen und dann am Ende doch erkennen, was das ist, was wirklich trägt. Und ich denke, drei wichtige Erfahrungen mit Gott schildert uns Lukas hier im Predigttext aus der Apostelgeschichte. Die erste Erfahrung: Gott erspart uns keine dunklen Löcher. Die zweite Erfahrung: Gott kann unser Leben ganz schön erschüttern. Und die dritte Erfahrung: Gott, der lässt alles zu unserer Rettung dienen. Gehen wir zum Punkt 1, gehen wir in die dunklen Löcher, weil Gott erspart uns keine dunklen Löcher. Ich war mal vor einiger Zeit im Gefängnis, ganz hier in der Nähe in Weiterstadt. Und als ich das so unüberlegt mal in der Kinderkirche gesagt habe, hieß es dann, der Pfarrer war schon mal im Gefängnis. Also um das klarzustellen, ich war als Besucher im Gefängnis. Ein Gefangener, den ich gekannt hatte, dem ging es nicht gut. Er wollte ein Gespräch mit mir. Und den dortigen Gefängnisseelsorger, den katholischen, den kenne ich schon sehr lange. Und der hatte dann den Kontakt hergestellt. Ist ein komisches Gefühl, in so ein Gefängnis reinzugehen. Auch wenn man weiß, man kommt gleich wieder raus. Aber wenn sich dann die großen Türen hinter einem schließen, weil die werden ja immer abgeschlossen, wenn man durchgegangen ist, ist ein ganz eigenes, eigenartiges Gefühl, wirklich. Also hatte ich nicht so gedacht, bevor ich da reingegangen bin. Als ich dann drin war, habe ich erfahren, es gibt in diesem Gefängnis tatsächlich ein Hallenbad und es gibt ein Fitnessstudio für die Gefangenen. Und ganz ehrlich, von so einer guten Unterkunft konnten der Apostel Paulus und sein Begleiter Silas damals nur träumen, als sie da im Gefängnis gesessen haben. Weil statt ein Fitnessstudio und warmer Mahlzeiten und ein Fernseher in der Zelle, da gab es dann nur einen Block, in den die Arme gestreckt wurden, sodass sie nichts anderes übrig blieb, als sich mit den Rücken zu reiben, wo die Haut wie Fäden herunterhing vom Auspeitschen, das sie vorher erfahren hatten. Die lagen da wirklich im Dreck, weil eine Toilette hatten diese Zellen nicht. Da waren schon vorher Gefangene drin. Ich glaube, das überlesen wir manchmal, ja, was es bedeutet, in so einer Zelle zu sein. Und ein Bett gab es da natürlich auch nicht. Was es gab, war absolute Finsternis, Dunkelheit. In ein Loch, da waren sie geworfen worden, aus dem sie auch ohne diesen Block an den Händen nicht mehr hätten entkommen können. Da saßen oder vielleicht besser, da hingen oder lagen Paulus und Silas also nun in ihrem Loch, in dem sie gelandet waren, weil sie die Botschaft von Jesus Christus, weil sie das Evangelium als einzige Rettung für Menschen, weil sie dieses Evangelium mit Vollmacht verkündigt hatten. Das war jetzt also bei ihrem Engagement als Christen herausgekommen. Gott hatte es ja offensichtlich zugelassen. Er sparte ihnen nicht die Erfahrung, jetzt in diesem dunklen Loch zu sitzen. Und solche dunklen Löcher, die gibt es auch bei uns heute noch. Es gibt sie in ganz wörtlichen Sinn und wir haben Glaubensbrüder und Schwestern, die kennen solche Löcher. Wenn man bei Open Doors gewesen ist, der kann sich das im Keller anschauen. Da haben die so eine Ausstellung, wie es aussieht, wenn man im Untergrund Gottesdienst feiern muss, wenn man in so einem Loch drin ist. solche Folterzellen aus ihrem eigenen Leben, solche Löcher, in die sie gesteckt worden waren, das kennen unsere Geschwister im Glauben in so vielen Ländern, eben weil sie sich zu Jesus Christus bekannt haben, weil sie es nicht verleugnet haben, dass sie Christen sind, weil sie zum Kreuz, zur Auferstehung unseres Herrn gestanden haben. Solche dunklen Löcher, die gibt es ganz wörtlich. Aber ich glaube, solche dunklen Löcher, die gibt es auch im übertragenen Sinn. Erkrankungen der Seele, bei denen man das Gefühl hat, in solchem dunklen Loch gelandet zu sein. Schicksalsschläge, wie etwa der Unfall. Vielleicht wie der Unfall auch von Samuel Koch damals. Auch so ein dunkles Loch erstmal. Das fühlt sich dann auch so ähnlich an wie bei Paulus und Silas da in ihrem Block. Da ist die Erfahrung von Ausweglosigkeit, in der man nicht mehr weiß, wie es im Leben überhaupt noch weitergehen soll. Schwestern und Brüder, es gibt sicher auch einige unter uns, denen die Erfahrung eines solchen dunklen Loches in ihrem Leben nicht erspart geblieben ist. Und ganz nüchtern sollen wir das heute Morgen wahrnehmen. Der Gott der Bibel verschont uns nicht von solchen Erfahrungen. Weil wenn man Christ wird, dann heißt das nicht, dass in seinem Leben keine Probleme mehr vorhanden sind, dass sich auf einmal alles zum Guten wenden wird. Die Wege, die Gott uns führt, die Gott seine Christen führt, sind oftmals ganz anders, als wie wir uns das vorgestellt hätten. Doch etwas ganz anderes ist nun in diesem Zusammenhang ganz wichtig, das will uns Lukas im Predigttext vor Augen stellen. Paulus und Silas, die waren auf solch eine Erfahrung eines dunklen Loches vorbereitet. Es ist Mitternacht, sie halten ihr Stundengebet, sie singen, sie loben Gott. Ihr Gesang, der hallt durch das ganze Gefängnis. Paulus und Silas, die kannten die Texte der Lieder offenkundig auswendig. Weil lesen konnten sie in dem dunklen Loch sowieso nicht, da war kein Licht da. Und ich würde jetzt mal behaupten, ihr evangelisches Gesangbuch hatten sie eh nicht dabei gehabt. Und überhaupt, diese geistliche Überlebensration, die hilft ihnen nun selbst in solchem dunklen Loch auszuhalten, hilft ihnen den Glauben zu bewähren. Ich frage mich manchmal, wissen wir eigentlich, was Gott uns Gutes tut, wenn wir regelmäßig in den Gottesdienst gehen? Ich finde es manchmal erschreckend, wenn ich von Kollegen höre, wenn sie sonntags frei haben, dann schlafen sie aus. Als ob der Gottesdienst, ob es nicht wertvoll ist, einen Gottesdienst zu besuchen. Auch einfach eine Predigt zu hören. Einfach mitzusingen. Wissen wir, was Gott uns Gutes tut in jedem Gottesdienst? Das ist ja nicht eine Pflichtübung, die du hier vollziehst, sondern das, was du hier durch immer wieder neue Wiederholung dir einprägst. Das wird auch dich vielleicht einmal tragen, wenn du in Lebenssituationen kommst, in denen dir kein selbstformuliertes Gebet mehr über die Lippen kommt, in denen du nicht damit rechnen kannst, dass dich positive Gefühle irgendwie wieder nach oben tragen. Wenn du mal richtig in einem dunklen Loch steckst, wirst du merken, was dir dann hilft. Das, was auch Paulus und Silas geholfen hat, was dir durch Übung vertraut ist. Es hilft dir, wenn du auch ansonsten im Alltag daran gewöhnt bist, zu bestimmten, zu festen Zeiten zu beten. Das hilft dir weiter, wenn dein Alltagsrhythmus unterbrochen wird, denn diesen Rhythmus des Gebets, den kann dir keiner nehmen. Und vor allem, das hilft dir, wenn du Lieder auswendig kannst, wenn du Gebete auswendig kannst. Das hilft dir, wenn du Worte der Heiligen Schrift auswendig kannst. Es hilft dir, wenn du Worte des Katechismus auswendig kannst. Wenn dir sonst in einem dunklen Loch alles genommen wird, das kann dir keiner nehmen. Wie viele Christen haben in ihrem Leben schon diese Erfahrung gemacht? Mache dich ganz bewusst daran, dir in deinem Leben so eine Überlebensration aufzubauen, weil die wirst du brauchen. Denn Gott erspart uns keine dunklen Löcher. Die zweite Erfahrung: Gott kann unser Leben ganz schön erschüttern. Und dann haut's die Gefängnisinsassen mit einmal um. Ein Erdbeben, das ist dort in Philippi nicht unüblich. Das erschüttert das Gefängnis bis in seine Grundmauern, überliefert es uns Lukas. Und ein Erdbeben mitzuerleben, ich glaube, die haben erst mal gar nicht gedacht, so jetzt wird alles gut, als alles gewackelt hat. Ja? So ein Erdbeben mitzuerleben, das ist nicht witzig, das ist lebensgefährlich. Das ist zugleich eine traumatische Erfahrung, wenn man merkt, dass das, worauf man bisher immer sich fest verlassen hat, so fest gestanden hat, wenn das auf einmal nicht mehr selbstverständlich ist. Dass der Boden, auf dem man steht, dass der einen trägt, einem festen Halt gibt, dass dieser Boden auf einmal wackelt und wankt. Solche Erdbeben in unserem Leben, die muss man nicht immer in ihrer Stärke auf der Richterskala ablesen können. Es gibt auch Erdbeben ganz anderer Art, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen können. So erfährt es zum Beispiel der Gefängniswärter hier im Bericht des Lukas. Von einer Minute auf die andere erfährt er, dass er nicht mehr alles in seinem Beruf im Griff hat. Dass im Gegenteil seine gesamte berufliche Zukunft, ja sogar sein Leben, einzustürzen droht. Gott, der kann unser Leben ganz schön erschüttern. Diese Erfahrung, die hatte Samuel Koch am eigenen Leib gemacht. Das sind keine schönen, keine prickelnden Erfahrungen, keine interessante Horizonterweiterung, wie es heute manchmal so gesagt wird. Solche Erfahrungen, die sind erst einmal nur furchtbar. Aber Lukas, der schildert uns hier in der Apostelgeschichte, wie Gott auch solche Erschütterungen nutzen kann, um daraus am Ende doch noch Gutes entstehen zu lassen, nämlich Menschen zu einer Lebenswende zu verhelfen. Bei manchen Menschen muss offenbar tatsächlich erst einmal der Boden unter den Füßen zu schwanken beginnen, muss all das, was für einen bisher ganz selbstverständlich war, erst einmal fraglich werden, bevor er oder sie anfängt, noch mal ganz neu über sein Leben nachzudenken, vielleicht auch zu bedenken, wie hohl und unerfüllt das eigene Leben bislang gewesen ist. Liebe Schwestern und Brüder, ich gestehe, manchmal geht mir tatsächlich der Gedanke durch den Kopf, dass diesem oder jenem Menschen ein Erdbeben in seinem Leben doch eigentlich mal richtig gut täte. Da gibt es Menschen, die leben in ihrem Leben mit einer Dickfelligkeit vor sich hin, dass man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen möchte. Die interessieren sich wirklich nur für ihr trautes Familienleben, interessieren sich für den Beruf, für ihre Hobbys, für ihren Urlaub, für ein bisschen Spaß am Wochenende und merken gar nicht, dass sie damit am Ziel des Lebens vorbeileben, dass sie auf und dran sind, das Ziel ihres Lebens zu verpassen. Und alle Versuche des Pfarrers oder anderer Gemeindemitglieder daran, etwas zu ändern, das lassen sie freundlich, ja, aber doch bestimmt an sich abtropfen. Man hat ja nichts gegen die Kirche. Man hat ja nichts dagegen, wenn andere glauben. Und so ein reiner Materialist will man ja auch nicht sein, ja. Muss ja irgendetwas Höheres noch geben, ja. Aber da sind die anderen Beschäftigungen, die nehmen so viel Zeit in Anspruch, da bleibt einfach keine Zeit mehr für Gott, für sein Wort, für die Gemeinde. Und ganz nett ist das Leben ja auch ohne ihn. Herr, wie wäre es denn mal mit einem Erdbeben? Ich ertappe mich manchmal, auch wenn ich dann immer gleich davor erschrecke wieder, aber ich ertappe mich manchmal bei diesen Gedanken. Weil man will den Menschen ja nichts Böses, im Gegenteil. Es wäre viel schöner, wenn sie von sich aus den Weg zu Christus und zum Glauben finden würden. Aber manchmal kommen die Erdbeben dann tatsächlich. Die rütteln Menschen wach. Lassen sie auf diese Weise den Weg zu Christus finden. So wie dem Gefängniswärter. Damals im Gefängnis, von dem uns Lukas berichtet. Und das hat alles einen Grund. Ich komme zu meinem dritten und letzten Punkt. Gott lässt alles, alles zu unserer Rettung dienen. Denn das eine, das macht uns der Predigttext heute ganz deutlich. Wenn Gott das Leben von Menschen erschüttert, dann tut er das nicht, weil er Freude daran hätte, ihnen Schreck einzujagen oder weil er Freude daran hätte, Menschen zu quälen. Das ist genau das Gegenteil. Gott hat nur ein Ziel. Er will nur eines. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Diese Wahrheit besteht darin, dass wir Menschen nicht etwas tun müssen, um von Gott gerettet zu werden, sondern dass Gott selbst alles tut, alles getan hat, um uns selig zu machen, um uns in den Himmel zu bringen. Der Gefängniswärter, der merkt hier zunächst einmal nur eines. Hinter dieser Erschütterung, die ich gerade erfahren habe, da steht Gott. Der hat mein Leben jetzt durcheinandergewirbelt. Aber denkt er sich, wie komme ich denn jetzt nur in das richtige Verhältnis zu Gott? Dass er für mich nicht bloß eine Schreckensgestalt, eine Quelle der Angst bleibt. Und dann kommt diese Frage: Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und Paulus, Silas, die gehen auf die Frage des Gefängniswärters eigentlich nur indirekt ein. Glaube an den Herrn Jesus. Ich glaube, das ist nicht gerade die Antwort, die der Gefängniswärter erwartet hätte. Vielleicht sowas erwartet, wie gehen denen den Tempel und opfere dort etwas. Aber die Antwort ist nur Glaube an den Herrn Jesus. Paulus und Silas, die machen im Gefängniswärter mit diesem Wort klar, deine Frage war vollkommen falsch formuliert. Weil Glaube heißt gerade nichts selber tun, sondern sich einfach nur beschenken zu lassen. Beschenken zu lassen von Gott, von dem, was Jesus Christus für dich am Kreuz, für dich an Ostern in der Auferstehung, dich beschenken zu lassen mit dem, was Jesus Christus getan hat. Und genau das geschieht dann auch. Gott, der beschenkt reichlich in dieser Nacht, beschenkt nicht bloß den Gefängniswärter, sondern gleich noch sein ganzes Haus, seine Frau, seine Kinder, seine Sklaven und wer da noch alles mit dazugehört hat. Beschenkt sie alle miteinander mit der Wiedergeburt zum ewigen Leben und mit dem Wasser der heiligen Taufe. Er rettet diese Menschen. Er macht sie selig, macht sie zu Menschen, die sich von Herzen darüber freuen, dass Gott ihr Heil, ihre Rettung nicht nur will, sondern dass er sie tatsächlich und wirklich gewirkt hat. Wenn wir in unserem Leben in dunklen Löchern sitzen oder wenn uns der Boden unter den Füßen weggerissen wird, dann mögen vielleicht erstmal falsche Gottesbilder, die wir uns selber gebastelt haben, die werden dann vielleicht erstmal einstürzen, wegstürzen, verschwinden. Und ich glaube, Samuel Koch bezeugt es genau so. Der Glaube an Gott ist keine harmlose Angelegenheit. Der eignet sich nicht als religiöses Hintergrundgeräusch für das Leben, in dem Gott sonst keine Rolle spielt. Doch wenn wir danach fragen, wer Gott wirklich ist, da brauchen wir uns vor der Erfahrung dunkler Löcher und des schwankenden Bodens nicht zu genügen. Gott hat auch ganz eindeutig gezeigt, was er will, was er wirklich will, was er mit uns vorhat. Er hat uns auch gezeigt, dass er uns nicht alleine lässt. Das hat er uns in der Taufe gezeigt. Das zeigt er uns im heiligen Abendmahl. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Da zeigt er uns das ganz real, dass er uns zu seinen Kindern, dass er uns zu seinen Erben, zu Erben des ewigen Lebens gemacht hat. Und seitdem steht es bombenfest, auch alle Schwere in unserem Leben, das soll uns zum Besten dienen. Gott will, dass wir selig werden und er hat selber für unsere Rettung alles vollzogen. Was in unserem Leben auch wackeln mag, Gottes Geschenk kippt nicht um. Das zeigt seine Kraft sogar erst so richtig in der Stunde des Sterbens. Der Gefängniswärter in Philippi, der hat seine Taufe groß gefeiert, hat gesungen und gejubelt und mit Paulus und Silas zusammen auch gleich das Mahl gefeiert. Und nichts anderes machen wir heute Morgen ja auch hier im Gottesdienst. Wir kommen hierher mit all den dunklen Erfahrungen, all den Erschütterungen unseres Lebens. Das steckt uns vielleicht noch in den Knochen drin. Aber jetzt hier feiern wir, loben Gott, der als unser Vater sich zu erkennen gegeben hat. Preisen unseren Herrn Jesus Christus, der für uns in das dunkelste Loch des Todes gestiegen ist. Wir fangen schon einmal jetzt mit dem großen Festmahl im Himmel an, das nie mehr enden wird, wenn wir nach Christi Befehl gleich das heilige Mahl feiern werden. Gott, der will auch dich aus all deinen Löchern einmal endgültig herausholen, lässt dich jetzt schon leibhaftig erfahren, wie er dich packt, wie er dich herausziehen will, wenn du den Leib und das Blut des Herrn empfängst im heiligen Mahl. Samuel Koch, ich finde, der hat es auf den Punkt gebracht. Erschüttern mag Gott dich im Leben, doch stürzen, das will er dich nicht, sondern er will dich retten. Das ist das, was er will. Glaub darum an den Herrn Jesus. So wirst du und dein Haus gerettet. Lasst uns das Wort mitnehmen in die Woche. Glaube darum an den Herrn Jesus. So wirst du und dein Haus gerettet. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen Herrn. Amen.